Ein Sikomatik, also keine Angst. Ich weiß sehr wohl, dass ich nicht zu einer Kochveranstaltung hier bei Ihnen bin. Und trotzdem habe ich ihn heute Morgen aus meiner Küche ausgekramt, weil ich finde einfach, dieses Teil ist so ein wunderbares Beispiel für das, was passiert, wenn der Druck im Kessel steigt. Okay? Ja. Wobei ich davon ausgehe, dass die meisten der Damen hier ein positives Verhältnis zum Sikomatik haben und wahrscheinlich erst einmal an das denken, wieso man das Teil nimmt. Warum? Es ist so praktisch. Selbst wenn man spät dran ist, dann kriegt man doch noch sein Mittagessen auf den Tisch, gell? Es beschleunigt den Kochvorgang. Und die zerstörerische Kraft, natürlich, um die wissen wir auch. Aber das ist nicht das Erste, worum man dran denkt. Jetzt frage ich mich bei Ärger, Wut und Zorn. Da gehe ich davon aus, dass Sie wahrscheinlich zuerst mal dieses Wuschpeng des Sikomatiks, also diese zerstörerische Kraft vor Auge haben, oder? Dass da aber auch noch was anderes, dass es da eine Kehrseite davon gäbe könnte. Also etwas Voranbringendes, etwas Hilfreiches, das ist vielleicht erstmal nicht hier in der Köpfe verankert. Das nachher nur nicht vergessen, sonst habe ich ein Problem daheim. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass womöglich Ärger, Wut und Zorn auch hilfreiche und voranbringende Gefühle sein könnten, eventuell? Ernst Moritz Arndt, weiß nicht, ob der Name bekannt ist, das ist ein deutscher Schriftsteller. Von ihm stammt das Zitat, wer nie im Zorn erglühte, kennt auch nicht die Liebe. Und Martin Luther, der uns alle bestimmt auch bekannt ist, und er ist auch bekannt für sein hitziges Temperament, er drückt es so aus, was der Zorn mit ihm macht. Er sagt, ich arbeite nie besser als durch Zorn inspiriert. Wenn ich zornig bin, dann kann ich besser schreiben, beten, predigen, da mein Geist schneller arbeitet, mein Verstand geschärft ist und alle weltlichen Sorgen und Versuchungen dahin gefahren sind. Ja, also da wird deutlich, in Ärger, Wut und Zorn, da liegt durchaus mehr wie nur diese negative, zerstörerische Kraft, an die wir zuerst mal denken. Da liegt auch Kraft zum Vorwärtsgehen, zur Veränderung. Eine ganz andere Sichtweise für diese negative Gefühle. Und das möchte ich Ihnen gerne heute Morgen unter anderem gerne vermitteln. Ich möchte Ihnen zeigen, wie aus diese negative Gefühle, die ja oft mit destruktive Verhaltensweise verbunden sind, ja, wie da eine Veränderung möglich wird. Und ich möchte gerne zeigen, wie nicht nur eine Veränderung möglich wird, sondern eine Veränderung zum Guten möglich wird. Wie Sie vielleicht Mechanismen entwickeln können, um den Zorn positiv zu nutzen. Bedeutet, die nächste Dreiviertelstunde, also ich habe die Uhr im Blick, hoffe aber trotzdem, dass Sie nicht wie von der Tarantel gestochen Punkt 11 rausstürmen, hoffe ich, dass sich Ihre Sicht, Ihre Einstellung, Ihr Verhalten, Ihre Reaktion andere gegenüber und sich selbst gegenüber, dass da so ein bisschen eine Veränderung danach da ist. Und deshalb möchte ich Sie jetzt mitnehmen auf einen Verstehens- und Veränderungsweg und werde mit Ihnen da an 4 Stationen Halt machen. Unsere erste Station, die wir mal jetzt mal miteinander betrachten. Da wollen wir miteinander anschauen, die Entstehung und der Zweck dieser Gefühle. Entstehung ist vielleicht noch manchem klar, aber Zweck? Fragezeichen, hat es einen Zweck? Ich glaube nämlich, dass es wichtig ist zu verstehen, woher denn Ärger, Wut und Zorn kommen. Und dieses Verständnis ist so wie so ein Schlüssel, um damit umgehen zu können. Und ich muss echt sagen, erst als ich damals verstanden habe, dass da auch eine ganz große Energie drin steckt, die ich zur Veränderung nutzen kann, erst da habe ich das nicht mehr ignoriert und dachte, wow, das ist, also das geht ja gar nicht, das Zorn ist was ganz Böses, das darf nicht sein. Also eine Energie, die Veränderung möglich macht. Ärger, Wut und Zorn sind, wie ich gleich versuche zu erklären, die andere Seite der Liebe. Habe ich Buchtipps, bin ich hier nach Buchtipps gefragt worden? Ja? Und Sie haben ja einen Büchertisch draußen, gell? Da habe ich unter anderem eben ein Buch genannt von Gary Chapman, die andere Seite der Liebe. Können Sie draußen finden, neben einem anderen Buch auch noch. Das haben Sie nicht gekriegt, das andere. Okay, gut, aber das Buch finden Sie draußen, die andere Seite der Liebe. Ja, wie ist das gemeint? Während die Liebe uns zum anderen Mensch ja hinzieht, ist doch beim Zorn genau das Gegenteil der Fall, oder? Die richtet uns doch gegen einen Menschen auf, also die macht genau das Gegenteil. Aber das ist eine Vorder- und eine Rückseite, weil beide haben eigentlich der gleiche, ja, beide sollen zu was Gutem führen. Wie meine ich das? Dazu schauen wir uns mal an, was Ärger ist und wie er entsteht. An dieser ersten Station sind wir immer noch, gell? Wodurch wird denn dieses so unangenehme Gefühl überhaupt hervorgerufen? Ärger ist ein Gefühl, das immer dann aufkommt, wenn uns etwas begegnet, das wir für Unrecht haltet oder für Ungerechtigkeit oder völlig entgegen unsere Vorstellungen sind. Ein klassisches Beispiel von Unrecht, das war, was Sie vorher hier vorne gesehen haben. Also das ist ja hanebüchend. So ein, also wie kommt der dazu, dann auch noch zu sagen, nö, kann gar nicht sein, dass er die Zigarette hier am Arm der Tochter, dass das zornig macht? Natürlich, da ist Unrecht passiert. Das war nicht in Ordnung. Und immer wenn sowas passiert, dass wir für Unrecht, Ungerechtigkeit oder nicht in unserem Denken, was da nicht reinpasst, wenn wir mit sowas konfrontiert werden, dann geht's in uns ab. Mehr oder weniger. Auch bei den kleinen Kindern, da merken wir das ja auch, gell? Also, ich habe gesagt, ich bin vierfache Omi. Zwei davon sind im besten Trotzalter. Also 3 und 2 sind die 2 große. Und also die haltet ganz oft mal was für Unrecht. Und das zeige die auch mit ihrem alle Möglichkeiten. Zusammengefasst kann man sagen, wir reagieren mit diesem Gefühl, wenn wir in irgendeiner Weise eine Grenzüberschreitung erleben. Also ganz global ausgedrückt. Und Ärger, der kann sich dann gegen Menschen richten, klar, das kennen wir, das war auch so ein Beispiel. Es kann sich aber auch gegen Objekte, gegen Dinge richten. Das war hier dann mit diesem Kuchenbacken, oder? Da war nicht alles da, was er eigentlich gebraucht hätte. Oder es kann sich auch gegen uns selber richten. Ich meine, man könnte auch sauer auf sich selber sein. Bin ich blöd, dass ich da immer nicht dran denke, das zu kaufen? Oder es kann sich auch gegen Gott richten. Ärger. Welchen Sinn oder Zweck hat denn dieses Gefühl? Hat es überhaupt eine Berechtigung? Also hätte Gott nicht drauf verzichten können? Uns mit solchen Gefühlen auszustatten, wäre doch schön gewesen, hätte nur die positive Gefühle abgekriegt, oder? Ärger und Zorn, und das möchte ich hier jetzt einfach mal mit aller Klarheit sagen, es ist nichts Böses. Zorn ist keine Sünde, aber die Reaktion auf dieses Gefühl, da kann natürlich passieren, dass wir in einen Bereich abrutschen, der sehr wohl in einem Bereich liegt, wo man sagt, hey, also das ist aber, das ist nicht mehr gottgefällig, das ist Sünde. Aber das Gefühl an sich nicht. Und Paulus, er sagt im Neuen Testament in Epheser 4, Vers 26, er sagt ja, zürnt ihr, so sündigt nicht. Also der sagt nicht, ey, aber dass du ja nicht zornig wirst, gell, das geht gar nicht, das das ist böse, das sagt er gar nicht. Sondern er sagt, Leute, macht einen Unterschied zwischen dem, was in euch erstmal abgeht und wie ihr dann reagiert. Zorn hat also nichts damit zu tun, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Vielleicht, wie wir damit umgehen, dann ja. Aber das Gefühl erstmal nicht, weil das Gefühl ist eigentlich ein Teil unserer Gottebenbildlichkeit. Wie meine ich das? Es zeigt, dass wir trotzdem, dass wir nicht mehr im Paradies leben und dass unsere Beziehung zu Gott einen Knacks gekriegt hat, dass wir zum Bild Gottes erschaffen sind. Weil wir, damit wird sichtbar, wir haben ein Empfinden für Recht und Gerechtigkeit. Und diese Fähigkeit zum Ärger, sie zeigt unser Bemühen darum, dass wir Ärger empfinden. Das ist nicht Beweis unserer Schlechtigkeit, sondern ja unserer Gottebenbildlichkeit. Und dafür können wir dankbar sein. Jetzt stellen Sie sich vor, dieses Gefühl würde es gar nicht geben. Der Mensch hätte kein Moralempfinden mehr, weil uns wäre es völlig wurscht, wenn vor unsere Augen irgendein Unrecht passiert. Ich weiß ja nicht, wer von Ihnen immer Aktenzeichen anguckt. Also ich guck's gern an mit meinem Mann. Und da, das war vor 2 Wochen, glaube ich, gell? Und da haben wir nämlich sowas gesehen, was in diesem Mann abging. Der war zornig über das, was er da ansehen musste. Er wurde Zeuge von, wie ein Mann auf seine Frau eingestochen hat, auf offener Straße. Und was macht er? Ganz beherzt rennt er los und kickt diesen Ehemann zack weg. 2-mal. Bis er in die Flucht geschlagen wurde. Das ist Zivilcourage. Und Zivilcourage gründet genau auf diesem Gefühl, dass da einem die Hutschnur platzt und sagt man, was geht nicht? Und eingreift und das Gute damit bewirken will. Also, Zorn gehört zur Liebe. Es ist die Kehrseite davon. Aber beide sollen eigentlich etwas Gutes bewirken und etwas soll dazu helfen, eine Sache, die nicht gut ist, zu klären. Das Schlechte wieder in Ordnung zu bringen. Es soll uns dazu führen, dass wir konstruktiv handeln. Soweit die erste Station. Jetzt gehen wir an die zweite. Die zweite, da wollen wir mal die Reaktion auf dieses Gefühl mal näher betrachte. Dazu muss ich Ihnen, aber ich habe ja gesagt, ich bin Krankenschwester, gell? Also bin zwar nicht wirklich, also ich habe ja nie so arg wirklich da in dem Beruf geschafft, aber trotzdem muss ich Ihnen geschwind erklären, was in Ihrem Körper abgeht, dass Sie es verstehen, warum Ihnen manchmal die Hutschnur platzt. Unser Körper, er stößt, wenn wir ärgerlich sind, Adrenalin aus. Und zwar macht es das autonome Nervensystem. Autonom, da steckt automatisch drin. Das heißt, was vom autonomen Nervensystem gesteuert ist, das haben wir erst einmal nicht im Griff. Das passiert. Und da passiert zuerst mal bei Ärger, Wut und Zorn dasselbe wie bei Gefahr. Stellen Sie sich vor, dahinter würde jetzt die Tür aufgehen. Irgend so ein Straßenköter, ein wilder Hund, der gerochen hat, hier gibt's wohl leckere Wurst, kommt zum Gemeindehaus rein und steht jetzt dahinter mit aufgestellten Nackenhaaren, mit fletschenden Lefzen, oder wie heißt denn das, ja, und triefend. Und er guckt hier in die Runde und knurrt. Und ich mache eine Wette, dass die Dame, die hier am Ausgang sitzt, nicht mehr so relaxed da sitzen würde, sondern in dreierlei Weise reagieren. Manche würdet vielleicht gucken, dass ihr ganz schnell hier hinter das Klavier verschwinden könntet oder hinter raus zur Küche. Flucht. Andere würdet eher erstarren und denken, ich schnauf nicht mehr, ich guck nicht mehr, ich tu so, als ob ich tot bin, dann merkt ihr nicht, dass ich gar keine Puppe bin, sondern dass ich lebe, hat kein Interesse an mir. Das nennt man Erstarrung. Und die Beherzte unter ihnen, die würdet vielleicht langsam nach ihrem Handtäschle greifen und denken, du kommst mir grad recht, heute Morgen. Und würdet sie ihm hier um die Lefze schlagen und der zieht den Schwanz ein und haut ab. Das ist Angriff. Und das, was da passiert, das passiert einfach intuitiv, ohne dass sie erstmal drüber nachdenkt. Das macht das Adrenalin in ihnen. Es bedeutet, wir werden zuerst mal von diesem Adrenalin überwältigt. Und uns platzt sozusagen der Kragen. Wie sie reagiert, das kommt auf ihr Strickmuster drauf an. Ob sie eher zu der temperamentvolle Type gehört oder eher zu der ruhige und gemäßigte oder auch ihre Prägung. Je nachdem. Manch einer hat immer gelitten unter jähzornige Menschen, Vater oder was weiß ich was, und hat sich geschworen, ich niemals so. Der wird auch anders reagieren. Die Reaktion, habe ich gesagt, gucken wir jetzt mal drauf an. Gucken wir mal genauer an. Jetzt gucken wir uns zuerst mal die Reaktion an, die mir Explosion nennt. Also das hier mit dem Sigomatik, mit dem Handtäschle. Haben Sie schon mal erlebt, dass aus so einem Teil unsachgemäß der Dampf entweicht? Aha, okay. Die erfahrene Hausfrau, da nickt einige. Also ich habe bisher zum Glück nur erlebt, wie sich der Gummi so vorgewölbt hat. Aber das hat schon gereicht, das kann ich Ihnen sagen. Es war zum Glück gegen die Kacheln, aber mein Gulasch, das hat sich schön an der Kachler verteilt gehabt. Platzt ist er nicht, aber ich wollte sehen, wie das aussieht. Und deshalb, heute kann man alles googeln. War ich bei YouTube, habe ich entdeckt, die Sendung Bitte nicht nachmachen. Und die wissen, warum das so heißt. Das waren zwei Männer in einer Versuchsküche. Die hatten auch so, oh, der war bestimmt auch so groß, gefüllt mit Linseneintopf. Dann haben sie Deckel zu, hochgedreht bis zum Anschlag, sind aus der Küche raus und es war mit einer Glastür zugemacht, die Küche. Also die haben halt die Glastür zugemacht und man hat schön reingesehen. Über der Glastür war eine Uhr, die im Zeitraffer gelaufen ist und ich war erstaunt, wie lange das dauert für meinen Geschmack. Aber plötzlich ein Knall und die Glastür voll mit Linseneintopf. Man hat nichts mehr gesehen. Sie sind dann reingegangen und alles tapeziert mit Linseneintopf. Jawohl, diese Druckwelle, die hat ausgereicht, dass das gesamte Ding tapeziert war. So oder ähnlich kann man sich vorstellen, was passiert bei einem Wutanfall. Da bleibt nichts, was ungeschoren davon kommen könnte. Offen gezeigte Aggressionen, die können hochexplosiv und zerstörend sein. Und dabei wird gebrüllt, gegilft, geschrien, Beschimpfungen ausgestoßen, Gegenstände um sich geworfen, Handgreiflichkeiten, Misshandlungen bis hin zu dem, was wir dann sonntagabends im Tatort sehen. Wobei, ich will noch kurz sagen, ich spreche jetzt gerade von entartetem Zorn, gell? Aber uns ist alle klar, das wollen wir ja eigentlich nicht. Und trotzdem merken manche von uns, wow, manchmal habe ich mich nicht im Griff. Und damals als junge Mutter, also muss ich sagen, manchmal war es echt unadäquat, wie ich meinem platzenden Kragen Luft gemacht habe. Und ich habe oft geschrien zu Gott und habe gesagt, oh Herr, schenk mir Geduld. Und zwar sofort, sonst... aber ich habe sie einfach nicht so gekriegt, wie ich das gedacht hätte oder mir gewünscht hätte, sondern tausend Situationen, in die ich gestellt wurde, wo ich das üben konnte, anders damit umzugehen. Manch eine von uns sehnt sich vielleicht nach einer Veränderung, wobei ich auch sagen muss, mit fortgeschrittenem Alter lernt man da auch ganz viel dazu, gell? Aber Veränderung, es geht letztendlich nicht um eine Veränderung von diesem Wusch zu diesem nach innen. Und jetzt wollen wir uns mal die Implosion angucken. Die, die eher die Erstarrer sind oder die wow, nur weg hier. Implosionen, weil theoretisch, oder manch eine denkt vielleicht, naja, ist vielleicht die adäquatere Weise, mit Zorn umzugehen, oder? Zumindest nimmt niemand Schade. Das ist aber nicht so. Sondern dieser Zorn, wenn wir den nach runterschlucken und wenn wir da überhaupt keinen Weg damit finden, dann wird es wie Giftgas, das uns innerlich zerfrisst. Implosionen sind gefährliche Explosionen nach innen. Und das Gemeine ist, da gibt's nämlich keine Anzeichen oder Vorboten dafür. Und Implosionen, diese Zerstörungswut, die richtet sich nach innen rein. In der Beratungspraxis, die ich habe, das ist Beratung, keine Therapie. Und trotzdem ist einfach, kommt oft auch Frauen zu mir, die an Depressionen leidet. Begleite sie dann bis zur Therapie. Wer Englisch spricht, Depression, da steckt, das ist Druck nach innen. Und wenn wir Zorn immer und immer wieder in uns reinfressen, dann entsteht ein innerer zerstörender Druck, der Depressionen auslösen kann. Nur mal vom Zusammenhang, dass Sie es mal gehört haben, das ist gar nicht so ohne. Stille Aggression ist unterdrückte Aggression. Und implosiver Ärger, die haben auch ein ganz schönes Waffenarsenal. Das ist nicht nur so, dass sich das dann nach innen nur hier mir runterschluckert und schluckert und schluckert, sondern da kommt es fein dosiert trotzdem irgendwie irgendwo an. Das Runterschlucken an sich, dass das dann schön drin bleibt, das kann auch ein echt verbissener Gesichtsausdruck irgendwann machen, gell? Aber zum Beispiel andere, was es sonst noch macht, Vorwürfe, Nörgeln, Schweigen, manchmal tagelanger Rückzug, Liebesentzug, beleidigt sein, mit dir schwätz ich nicht mehr, oder abwertendes Verhalten, auch Selbstabwertung und Selbstmitleid, oder kennen Sie das? Ich bin doch nicht beleidigt. Hanoi, das war doch nö. Wie kommst du denn drauf? Auch das, dieses Verleugnen. Auch so eine Äußerungsform. Denken Sie also bitte nicht, der Ärger herunterzuschlucken wäre eine geeignete, bessere Lösung. Nur weil man von außen nichts sieht. Hinten auf dem Tisch, den wir vorher erwähnt haben, da liegt nachher ein Blatt aus mit Vorder- und Rückseite. Auf einer Seite davon werden Sie Hilfen für still-aggressives Verhalten entdecken. Einfach, was sind denn so Schritte, wie ich damit umgehen kann? Aber jetzt an der dritten Station, da wollen wir mal miteinander Knopflochöffner für platzende Kräger unter die Lupe nehmen. Die findest du übrigens dann auf der Rückseite oder auf der Vorderseite, wie rum sie es auch drehen, diese Knopflochöffner. Sind auch geeignet dann als zweiter Schritt für die Stillaggressive. 5 Strategie für den Umgang mit Ärger. Ich muss aber geschwind was trinken, weil, ja. Früher, also das heißt, das hier nehme ich irgendwie die Jahre vorher, wenn ich das Thema gemacht habe ich immer eine Bluse mitgebracht. und habe immer schön demonstriert, ein Knöpfle nach dem anderen. Jetzt ist aber leider so, dass ich mit der Jahre immer mehr aus der Form gerate. Und dieses Blüsle inzwischen schon, ohne dass ich die Knöpfe aufmache, schon zum Platz zu, also ich krieg's gar nicht mehr zu. Das platzt einfach schon nur, wenn ich mich bewege. Deswegen können Sie sich plastisch vorstellen, eine Bluse, die bis oben zugeknöpft ist und einem der Atem nimmt. Der erste Knopf machen wir miteinander auf. Gestehen Sie sich selber ein, dass Sie ärgerlich sind. Hört sich banal an, gell? Ist aber gar nicht so banal, weil ich habe Ihnen das vorher erklärt mit dem Adrenalin. Das heißt, es läuft unbewusst. Ohne ihr Hirn. Und deshalb mache ich den Vorschlag, dass sie sagt, wenn sie merkt, da fängt was in ihnen an, dass sie sagt, darüber ärgere ich mich. Was mache ich denn jetzt? Merke sie was? Damit lasset sie nämlich das Gefühl, ich ärgere mich. Was mache ich denn jetzt über ihr Hirn, über ihr Kopflauf? Sie machen einen Unterschied zwischen dem Gefühl und der Reaktion. Und der zweite Knopf, gleich unmittelbar danach, halten Sie sich um alles in der Welt mit einer Reaktion zurück. Egal wie. Ich habe vorher gesagt, Zorn ist keine Sünde. Aber sie stehen, die Reaktion und das Gefühl stehen manchmal sehr eng beieinander. Was ich Ihnen vorhin zitiert habe aus dem Epheser von Paulus, das hat er wahrscheinlich aus dem Alten Testament entliehen in den Psalmen. Finde mir einen wunderbaren Tipp für platzende Kräge. Und zwar in Psalm 4, Vers 5. Da steht, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Nehmt euch eine Nacht Zeit, um darüber nachzudenken und verhaltet euch ruhig. Ob das jetzt eine ganze Nacht ist oder ob es besser ist, sich noch abends mit dem Mann oder so auszusprechen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber was da rauskommt, Zeit. Öffnen Sie sich ein Zeitfenster und reagieren Sie nicht sofort, weder nach innen noch nach außen. Vorm Reagieren, Luft holen bis 10 zählen. Manche von uns brauchen 100 und es gibt auch die Temperamentvolle, die sollte besser mal bis 1000 zählen. Oder mein Vater, auch ein ganz temperamentvoller Mensch, jetzt nimmer, jetzt ist schon 85, da geht nicht mehr so viel Temperament, aber früher sagte er manchmal zu mir, weißt du, bevor ich irgendwie leg ich mir innerlich der Stein der Weisen auf die Zunge. Haben Sie schon mal versucht, mit einem Stein auf der Zunge loszubrüllen? Funktioniert nicht. Eine andere Möglichkeit, die Energie irgendwie zu lenken, in den Griff zu kriegen. Also ich als junge Mutter damals, ich habe für mich die Strategie entwickelt, ich musste aus der Situation einfach raus. Und dann bin ich bei uns im Schlafzimmer und wir haben so ein Teppichklopfer-Kit. Kennen Sie das? Früher gab's die. Ich habe keine Ahnung, wo man die jetzt noch herkriegt. Aber das war toll, das Teil. Ich habe das, das Bettdecke zurückgeschlagen und dann habe ich mich auf unsere Matratze austobt und habe auf das Ding reingeschlagen, bis ganz viel Staub in der Luft war und ich abgekühlt war. Und die Kinder wussten, wenn Mama ins Schlafzimmer geht, dann ist Zappeduster. Auch hilfreich kann sein, sich die Jogging-Schuhe anzuziehen und ins Feld rennen, walken oder sonst was. Sich Luft machen. Aber eine Art innere Pausenglocke läuten. Das bedeutet, sich geschwind ausklingen, wie auch immer. Und es hilft einfach, weil wenn sie erst einmal, wenn mal dieser Lavafluss im Gang ist, dann lässt er sich nicht mehr so schnell stoppen. Wenn sie sich aber erst einmal irgendwie so ein Zeitfenster öffnet und sich zurück rausnehmet, dann hilft es abzukühlen. Der dritte Knopf. Entdecken Sie Muster für Auslöser und beugen Sie vor. Überlegen Sie mal, wann passiert es bei Ihnen? Was sind Ihre Auslöser? Wann platzt Ihnen der Kragen? Ich meine, es gibt Dinge, wie man da vorher, da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Und das ist sehr oft so. Aber es gibt auch Dinge, wo mir merkt, mir tappet immer wieder in die gleiche Falle. Das war bei mir zum Beispiel der Zeitdruck. Wenn mir ein Zeitdruck war, dann war ich ganz schnell oben raus. Und da habe ich lernen müssen, den einfach ein bisschen besser zu handeln im Vorfeld. Kein Wunder, da ist ja eh schon der Adrenalinpegel ein bisschen höher, gell? Da braucht gar nicht mehr so viel kommen. Aber überlege Sie mal, wann sind bei Ihnen die Situationen? Klassische Situationen sind, wenn in der eigene Kompetenzbereich irgendjemand reingreift oder wenn der Freiraum beschnitten wird oder die Sicherheit irgendwo in Gefahr ist. Und dann überlegen Sie sich so eine Art Notfallplan. Nicht alles ist damit zu handeln, ganz, ganz klar, aber manches vielleicht. Viertens, analysieren Sie Ihre Möglichkeiten. Das ist so ein bisschen wie das, was ich beim ersten Knopf gesagt habe, was soll ich jetzt tun? Überlegen Sie sich, wenn Sie ein bisschen abgekühlt sind, was kann ich denn, welche Maßnahmen sind denn jetzt möglich? Was könnte ich machen, dass dieses Gefühl, dieser Zorn letztendlich was Gutes bewirkt? Dass man da was damit klären kann. Oft ist ein klärendes Gespräch, das ansteht. Aber Sie kennen das sicher alle, das ist oft auch gar nicht möglich. Oder derjenige sagt, kann doch überhaupt nicht sein. Das ist ja leider Realität. Aber wir Christen, wir haben da noch eine andere Möglichkeit. Die Klage in Gottes Ohr. Gott, der sagt, er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Er ist der Richter. Er weiß, wie was zustande gekommen ist. Und sich da an ihn wende und zu sagen, du, also jetzt verschaff du mir recht, das war ja hanebüchend und ich kann nichts machen. Das ist was anderes wie runterschlucken. Mir hat es vorher am Tisch davon, mein Name Daniela, weil mein Gegenüber, die heißt auch Daniela. Und früher hatte ich mit meinem Namen ein klitzekleines Problem, weil Daniela heißt, Gott ist mein Richter. Und dann dachte ich immer, oh, das hört sich aber streng an. Gott, Richter, ach du liebe Zeit. Aber heute denke ich, wie wunderbar, weil wenn ich jetzt heute Morgen, da steckt's eigentlich schon drin, ich sag zu meinem Mann, du, ich gehe mich jetzt richten. Der weiß genau, dass ich jetzt nicht vor Gericht trete, um abgerichtet zu werden, sondern ich gehe mich richten, ich richte mich, dass ich hierher passe. Gott ist unser Richter, er will uns aufrichten, er will uns herrichten, er will uns zurichten, aber immer aufbauend und nicht aburteilend. In dem Sinne, er sorgt für Gerechtigkeit und da dürfen wir uns an ihn wenden und müssen nicht selber hier irgendwie versuchen, eine Gerechtigkeit herzuschaffen, wenn der andere überhaupt nicht einsieht, dass da Ungerechtigkeit war. Das ist was anderes, wie es runterzuschlucken. Wenn ich nämlich einen Adressaten habe. Und es befreit aus der emotionalen Enge und öffnet den Weg zu neuem Verhalten. Der fünfte Knopf, ganz banal, das ist ein Zitat vom Joachim Ringelnatz, der Ihnen vielleicht bekannt ist. Er sagt, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass der Kragen platzt. Manch eine ärgerliche Situation hat auch eine komische, lustige, zum Lachen anmutende Seite, wenn man mal dahinter guckt. Und es hilft auch dazu, sich manchmal nicht so wichtig zu nehmen, sondern mal über sich selber zu lachen. Unsere vierte Station. Da möchte ich Ihnen vor Augen malen, dass Veränderung möglich ist. Wir haben jetzt schon ein paar Strategien gehört, ja. Aber da geht es nochmal um eine ganz andere Veränderung, nämlich eine andere Ebene der Veränderung. Also nicht nur eine Veränderung, die erste Ebene, dass man lernt Impulskontrolle und das wird mit zunehmendem Alter echt leichter. Also da darf ich der Jüngere unter uns Hoffnung machen. Das kann man lernen. Aber da geht's jetzt um von innen heraus verändert zu werden. Und da dazu möchte ich Ihnen den Mose vor Augen malen. Mose, dieser jähzornige Mose, der zum Mörder wurde. Eine spannende Geschichte. Er wurde, ist bestimmt der meiste bekannt, er wurde in Ägypten geboren, wurde ausgesetzt, dann auf dem Nil von der Prinzessin gefunden, durfte zurück zu seiner leiblichen Mutter und die hat ihn nochmal gestillt, wahrscheinlich so 3 Jahre lang, eine ganz, ganz wertvolle Prägezeit. Da kommt auch was raus, wo ich denke, wow, wer die Möglichkeit hat, seine Kinder zu prägen, tut es. Das ist so wertvoll. Also er durfte wirklich nochmal zurück und dann musste er aber an den Königshof als adoptierter Sohn der Prinzessin. Durfte 40 Jahre in die beste Schule der damaligen Zeit, diese Hochkultur Ägypten, in die Schule für Führungskräfte dieses Landes als Sohn der Prinzessin und hat ganz viel gelernt. Aber durch diese Prägezeit, das war ganz tief in seinem Herzen drin, was da die Eltern, wie sie das genutzt haben, in das Herz des Kindes zu säen, hat er nie seine Wurzeln vergessen und ist mit 40 dann ausgezogen und hat nach seine Brüder, steht da geschrieben, geschaut. Und er wurde Zeuge einer hanebüchenden Ungerechtigkeit. Er hat gesehen, wie ein ein israelitischer Sklave misshandelt oder geschlagen wurde von dem Aufseher, von dem Ägyptischen. Und Mose ist in einem überschießenden Reaktion von Zivilcourage dazwischen und hat diesem Aufseher, also da gehört, ich glaube, da gehört rohe Gewalt dazu. Er hat ihn erschlagen. Das war nicht mal nur geschwind ein Backpfeif oder mal so dazwischen gegangen, wie in Aktenzeichen, sondern er hat ihn dermaßen malträtiert, dass dieser Aufseher gestorben ist. Und Mose musste fliehen. Daraufhin hat er, anstatt wie er sich's eigentlich gewünscht hat, dieses Volk zu befreien und durch die Wüste zurück ins gelobte Land zu führen, hat er 40 Jahre lang blökende Schafe durch die Wüste geführt. Was für eine Alternative. Und was für eine Verschwendung mit so einem hochgebildeten Mann, oder? Aber Gott, er wusste, er hat mit ihm noch was anderes vorgehabt und hat ihn in eine andere Art von Schule gestellt. Weil Mose hatte noch etliche Lektionen zu lernen in Bezug auf Geduld, in Bezug auf sein eigener, also so diese überschießende Reaktionen, diese zu bezwingen. Und es war dringend nötig, denn Mose, zu dem Zeitpunkt wusste er noch nicht, was Gott mit ihm vorhat. Aber wer Kinder schon entweder gerade bei ist zu erziehen oder das schon durch hat wie ich, der weiß, wie furchtbar nervend sein kann, wenn 2, 3, 4 oder was weiß ich, wie viele Kinder ständig rummotzen und sagen, mag ich nicht. Mose hat 600 Mann, Frau und Kinder noch dazu, 40 Jahre lang durch die Wüste geführt und mir läset x-mal und das Volk murrte. Wow. Potenzial, dass einem der Kragen platzt, oder? Und dann lese mir, dass dieser Mann, der im hitzigen Gefecht zum Mörder wurde, von dem wurde an seinem Lebensende gesagt, in 4. Mose 4, Vers 3, Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf dieser Erde. Wie ist denn das passiert? Sanftmut, was ist eigentlich Sanftmut? Das ist ein komisches Wort, gell? Also ich glaube, weiß jetzt nicht, ich nehme es so bekannt, also ihr würdet jetzt kaum sagen, also meine Freundin, die so und so, das ist so sanftmütig. Dann würde jeder denken, hä, wie sanftmütig? Ja, sanft, okay, aber fremdes Wort. Sanftmut heißt, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Nicht beleidigt sein, nicht zu hassen, zu streiten und um sich zu schlagen, weil man persönlich gekränkt oder angegriffen sich fühlt. Es ist mehr als Impulskontrolle, das ist eine innere Haltung. Demut ist so ein, gehört damit unmittelbar zusammen. Demut bezeichnet die innere Haltung gegenüber anderen Menschen und Sanftmut ist, wie man dann auf das Verhalten anderer Menschen reagiert. Also Sanftmut ist sozusagen das Gegenteil von Jähzorn. Mose, er musste in eine lange Schule, in der Gott ihn Stück um Stück verändert hat. Und der Höhepunkt ist die Begegnung, als Mose Gott im brennenden Dornbusch begegnet ist. In dieser Gottesbegegnung, da hat sich was in Mose, da hat sich was verändert. Es ging für ihn viel mehr als nur darum zu lernen, den Zorn irgendwie zu nutzen und Impulskontrolle zu lernen, denn das geht auch ohne Gott. Ganz klar. Aber Gott möchte uns von innen heraus verändern, unser Herz verändern. Er möchte mit uns in Beziehung treten. Und ich nehme da immer, ja, oder vielleicht kann man das auch mit diesen Bildern. Gott möchte die Regie in unserem Leben führen, nicht nur eine Rolle spielen. Das ist was anderes. Am Beispiel Autofahrer, das mal verdeutlicht. Also, ich fahre gern Auto. Ich weiß, das ist ein bisschen ungewöhnlich für eine Frau, aber es gibt auch Frauen, die gern am Steuer sitzen, da gehöre ich dazu. Warum? Ich bestimme, wohin es geht. Zumindest die Route. Und ich bestimme die Geschwindigkeit, meinen Fahrstil, ich bestimme, ob das Radio im Auto angemacht wird und lauter so Dinge, da bin ich Chef, ich Regie. Fühle mich gut dabei. Und Gott möchte uns begegnen, er möchte mit uns auf der Lebensreise sein. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn er hier an dem Straßenrand auf unserer Lebensreise steht und so wie ein Anhalter und sagt, du, ich möchte bei dir dabei sein. Und wir ihn in unser Auto aufnehmen. Und jetzt kann ich ihm ja verschiedene Plätze geben, oder? Also ich finde ja, der Beifahrersitz ist eigentlich doch ein guter Platz. Wenn mein Vater mit mir oder mit uns unterwegs ist, dann darf er immer auf der Beifahrersitz sitzen, muss nicht hinten rein. Und ich finde, das ist auch ein Ehreplatz, gell? Früher war das ja auch so, dass der Beifahrer hatte das Kartenmaterial immerhin auf der Knie und konnte sagen, wie man fährt. Begleitetes Fahren, wer das schon gemacht hat, also mit unserer jüngsten Tochter, da war das auch. Und ich fand es so beruhigend, einfach nur zu wissen, ich könnte, wenn es nötig wäre, reingreifen ins Lenkrad. War nie nötig, aber Beifahrersitz. Guter Platz für Gott, oder? Rückbank, okay, also er ist doch noch mit dabei. Er kann doch von hinten reden mit mir, kann einwerfen, wenn was nicht okay ist. Es gäbe aber auch nur den Kofferraum. Kofferraum ist gar nicht so unpraktisch, weil er ist dabei und ich kann ihn immer auspacken, wenn ich das Bedürfnis habe, wenn ich einen Rat brauche. Ansonsten, ja, ist auch okay, wenn er nicht für so viel neischwätzt. Gott die Regie gäbe im Leben, bedeutet aber, dass ich mein Fahrersitz räume, und nebendran Platz nehmen und ihn Platz nehmen lass auf dem Führersitz, auf dem Fahrersitz und sag, okay, ja, du hast die Regie. dann ist er nämlich derjenige, der Ziel, Fahrweise und Wegstrecke bestimmen kann und darf. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt heute Morgen vor Augen malen, dass es um eine zweifache Veränderung geht. Zum einen die Veränderung, Impulskontrolle zu lernen, mit Hilfe von diese Kragenplatzöffner da, wo ich Ihnen vorgestellt habe, und einfach mit unterschiedlichen Strategien. Ja, das ist möglich und das ist auch ohne Gott möglich. Können wir auch in der Volkshochschule einen Kurs besuchen. Aber es geht um eine zweifache Veränderung. Gott möchte uns von innen heraus verändern. Ein neues Herz schenken. Und möchte mit uns zusammen, es ist wie noch ein anderes Bild, bevor es die Autos gab. Ich komme vom Land. Da, als ich ein Kind war, haben wir noch einen Bauer gehabt, der hat zwei Ackergäul gehabt. Und die waren so in ein Joch eingespannt und haben zusammen dann mit dem Pflug den Acker beackert. Und dieses Bild, das greift Jesus auf. Er sagt in Matthäus 11, Vers 29, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und das Schöne ist, dass wenn wir uns mit Jesus sozusagen in so ein Joch spannen lassen, dann müssen wir die Veränderung auf der ersten Ebene, die Impulskontrolle, gar nicht mehr ganz allein hier schaffen, sondern dann sind wir mit ihm zusammengespannt. Und mit ihm zusammengespannt kann ich gar nicht mehr so arg mit der Hufe scharren und durchgehen. Das verändert von innen heraus. Mit diesem Bild wollte ich schließen und vielleicht können Sie dieses innere Bild mit heimnehmen. Wer jetzt denkt, was hat sie denn da eigentlich so erzählt? Was waren das mit dem Auto und mit Jesus Regiegeber? Hinter liegen ein paar Heftler von denen, es sind nicht viele. Aber wer es für sich einfach nachlesen will, darf das gerne mitnehmen. Nicht für die Nachbarin oder sonst für jemand, sondern einfach nur für sich kann er eins einpacken. Und ich möchte gerne noch mit einem Gebet mit uns abschließen. Danke. Ja, lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir mit dir zusammen unterwegs sein dürfen, dass wir das alles nicht hier alleine immer nur meistern müssen, sondern dass du uns einlädst, mit dir in ein Joch zu spannen zu lassen und du uns auch dabei helfen willst, Impulskontrolle zu lernen, uns um viel mehr geht. Nämlich dir unser Leben anzuvertrauen. Danke, dass das möglich ist, dass du Interesse an uns Menschen hast, die mir doch eigentlich so, ja, gar nicht in ein Joch mit dir passet. Und trotzdem bietest du uns das an. Vielen Dank dafür. Hilf uns, das immer wieder zu verinnerlichen. Wir sind mit dir zusammengespannt und Veränderung ist möglich. Danke dafür. Amen.